Ja, ganz herzlich willkommen. Im bisschen kleineren Rahmen diesmal endlich, weil wir eine Veranstaltung haben, die ganz bewusst jetzt als eine Veranstaltung für Studenten gedacht ist, die schon ein Stückchen weiter im Studium sind. Vielleicht bevor wir richtig in die Inhalte einsteigen, würde mich nochmal interessieren, in welchem Studiengang Sie jetzt so denn alle sind. Wer ist denn noch im Diplom von Ihnen? Zwei. Da kann man ja direkt fragen, ist das Informatik oder Medieninformatik? Informatik? Bei Ihnen auch. Also, und Diplom Medieninformatik haben wir gar nicht mehr. Das ist interessant, wie das so rauswächst. Und wer ist im Master Medieninformatik? Das sind jetzt doch die meisten bei Weitem. Und Master Informatik? Haben wir gar nicht. Auch interessant. Und dann könnte es ja vielleicht noch welche geben, die jetzt nicht abgedeckt waren. Wer ist denn im Bachelor zum Beispiel noch? Ah, doch einige. Und gibt es noch was, was jetzt noch nicht erwähnt war? Bioinformatik, okay. Sonst alles irgendwie bei denen dabei gewesen. Vielleicht gleich, bevor es, weiß wirklich, es gibt dann noch eine organisatorische Abteilung, aber bloß zum Abklären für die Bachelors. Sie wissen, dass wir gezwungen sind, zu differenzieren zwischen Veranstaltungen für einen Master und für einen Bachelor. Das heißt, Sie können gerne teilnehmen, können gerne die Klausur mitmachen, können gerne die Punkte sammeln, aber gut schreiben können wir dann erst fürs Masterprogramm. Sie können die quasi ansparen fürs Masterprogramm. Wenn das bei Ihnen okay ist, dann sind Sie ganz herzlich willkommen. Was wir nicht machen können, kann auch gleich erklären, warum nicht, ist, dass wir das als vertiefendes Thema im Bachelor anerkennen. Aus dem einfachen Grund, weil inzwischen irgendein europäischer Gerichtshof oder irgendeine europäische Regel zugeschlagen hat, nach der man grundsätzlich Lehrveranstaltungen anerkennen muss, wenn es die gleiche Lehrveranstaltung ist, auch für mehrere Studiengänge. Das heißt, früher hat man das Prinzip, dass man die gleiche Veranstaltung nicht in zwei verschiedenen Studiengängen, die aufeinander aufbauen, einbringen kann. Das ist nicht mehr so. Das heißt, Sie hätten dann, wenn man das für einen Bachelor als vertiefendes Thema anerkennt, hätten sie automatisch ein vertiefendes Thema für Master gleich mitgemacht. Und das wollen wir aus Gerechtigkeitsgründen vermeiden. Aus den Männern wahrscheinlich alle hier. Gut. Schauen wir mal, momentan schaut es recht voll aus, erfahrungsgemäß. Regelt sich das aber im Laufe des Semesters auch so ein bisschen und ich glaube, es ist auch ganz erträglich, so wie es jetzt ist. Also Raum scheint in Ordnung zu sein. Das Thema, um das es geht, sind multimediale Lehr- und Lernumgebungen. Das ist vielleicht ein bisschen ein ungewohntes Thema. Und ganz grob gesagt geht es um E-Learning. Und wenn man schon gleich mal sieht, was so auf dem Bild drauf ist, das sind also ganz viele Schüler und Computer. Das ist übrigens schon eine der ersten Ressourcen, bei der man sich schlau machen kann, wenn man an Anregungen interessiert ist. School of One ist eine Firma, die wirklich versucht, aus E-Learning, Blended Learning sozusagen Geschäft zu machen, wirklich amerikanische Schulen mit ihrem Konzept zu vertraut zu machen und das denen wirklich zu verkaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es gibt so eine Idee, dass Schulunterricht vielleicht irgendwann mal so aussehen könnte. Interessanterweise, wenn Sie das anschauen, was die Kinder da so machen, die haben schon ganz normale Unterlagen, wie man sonst in der Schule hat, Hefte und so, aber sie arbeiten eben alle am Computer. Und der Titel von dem Projekt heißt School of One, steht an vielen Stellen. Das heißt, das ist bewusst gezielt, um individuelles Lernen zu ermöglichen, um das Lernen sozusagen auf die Leute abzustimmen, dass jeder sozusagen mit seinem Tempo, vielleicht mit seinen Hintergrundinformationen, vielleicht sogar, das sind meistens ganz gemischte Ethnien in diesen Gruppen, wo die versuchen reinzukommen, vielleicht sogar mit verschiedenen Sprachen als Hintergrundinformation, eben die optimale Förderung zu kriegen. Also das ist immerhin, solche Dinge gibt es und es ist die Frage, ob sich die Schule einfach generell dahin entwickeln wird. Ich habe mir da mal ein nettes Experiment gemacht, ein bisschen gesucht. Es ist immer interessant zu sehen, was die Leute über die Zukunft gedacht haben und zwar in der Vergangenheit. Also das ist ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1995. Heißt eine kleine Zeitreise und soll einen Ausblick aufs Jahr 2004 geben, was jetzt eine schräge Perspektive für uns ist, weil das Jahr 2004 natürlich schon wieder einige Jahre vorbei ist. Das heißt, die haben damals gemeint, am 25. Mai 2004 schaut es im Johann-Gutenberg-Gymnasium in Mainz so aus, wie jetzt hier beschrieben. Das sind leider ein bisschen längere Texte, aber ich werde es auch so ein bisschen dazu erzählen. Ich denke, das ist schon interessant, das anzuschauen. Also aus den bunten Schultaschen werden die Notebooks ausgepackt und ans digitale Schulnetz angeschlossen. Klar, Notebooks war das, was man damals gemeint hat, dass sich das einfach die tragbaren Rechner sind, dass das zurzeit durchaus fraglich ist, ob man, wenn man in die Schule der Zukunft schaut, ob das überhaupt noch Notebooks sein werden und nicht irgendwelche Tablets, konnten die nicht direkt ahnen. Aber einfach anzunehmen, jeder Schüler hat ein Notebook, so wie wir es vorhin im Bild auch gesehen haben, war schon ganz interessant. Und die Lehrerin hat natürlich auch einen PC, wie wir das jetzt hier auch gerade haben. Und das Thema der Stunde ist ein ganz klassisches, nämlich antike Hochkulturen. Ich habe nur Auszüge aus dem Artikel, ich habe die URL angegeben, Sie können das auch genau nachlesen, ist sehr schön im Netz dokumentiert. Also, die Schüler, was machen die Schüler? Die klicken an, und zwar sind das ganz brave Schüler, die klicken wirklich das an, was für die Schule gefragt ist und machen nicht nebenher irgendwas anderes auf den Rechnern, mit einer Karte des Nahen Ostens, und es gibt eine Filmsequenz über die Öffnung des Pharaonengrabs im Tal der Könige, die Schüler anschauen. Motivation und Neugierde werden durch spannende Bilder in flimmerfreier Qualität geweckt. Das ist also so ein klassischer, ich würde jetzt fast sagen Mythos, der hinter Multimedia-Lernen steckt, wenn man so in die Literatur schaut, in die Zeitungen schaut. Ja, Multimedia-Lernen muss schon spannend sein und erfolgreich sein, weil es eben so toll ist, diese bewegten Bilder anzuschauen. Sie werden schon aus meinem Unterton irgendwie mitkriegen, dass das ja nicht ganz so offensichtlich ist. Also in den Schulen geht es ja nicht so zu. Und es gibt auch gute Gründe, warum das vielleicht nicht so ist. Und flimmernde Bilder auf dem, mehr oder minder flimmernde Bilder auf dem Computer schaut zwar tatsächlich jeder an, aber gerade nicht in der Schule. Ja, die Lisa sitzt neben Julian und schaut zu. Und der Computer unterbricht und stellt ihre Frage über das Gezeigte. Und jetzt beginnt der individuelle Teil der Multimedia-Anwendung. Das ist tatsächlich ein interessantes Element, das ich vorher auch schon bei dem groben Bild vom Klassenzimmer betont habe. Mit elektronisch unterstütztem Lernen, multimedial unterstütztem Lernen wird Interaktivität möglich und wird damit auch Individualität möglich. Es kann jeder seine Form des Lernens sozusagen finden, sein Lerntempo auch dabei finden. Deswegen klickt sie die vom Computer gezeigten Möglichkeiten an, wird irgendwie Sachen gefragt. Die richtige Lösung wird von einem ägyptischen Schreiber lächelnd bestätigt. Also die Hervorhebungen sind von mir. Das ist auch wieder so ein typisches Element, an der Stelle wieder eins, das durchaus ein bisschen zweifelhaft ist. Also viele von diesen Lernprogrammen versuchen dann also besonders freundlich daherzukommen und haben irgendwelche so Comicfiguren, die mit einem interagieren und ähnliches, was bessere Motivation erzielen soll. Sicher in einer bestimmten Altersgruppe funktioniert, aber wir sind ja hier immerhin schon im Gymnasium, also weiß nicht, wie weit das hinhaut. Eigenständig bestimmt jeder Schüler Inhalt und Geschwindigkeit seines Lernprogramms, das haben wir ja gerade schon besprochen. Die Software stellt sich stets neu auf jeden Arbeitsschritt ein. Das ist tatsächlich eine interessante Sache, dass das grundsätzlich möglich ist. Ja, ich will jetzt nicht die Details, wie das weitergeht, erklären, sondern mehr auf diese Zusammenfassung dann von dem Artikel gehen. Der Unterricht hat sich in den vergangenen 10 Jahren erheblich verändert. Lernen ist handlungsorientierter, selbstständiger und bei der Wahl des Lernwegs individueller geworden. Schüler und Lehrer sehen darin die Verwirklichung der unterrichtlichen und schulischen Ziele, die zu Beginn der 90er Jahre des vorausgegangenen Jahrhunderts noch als visionär bezeichnet wurden. De facto ist es nicht so. Also zwar ist es so, dass man weiß, dass handlungsorientiertes, selbstständiges Lernen und individuelle Wahl des Lernwegs gut sind, dass das hilft. Und diese Visionen von Beginn der 90er Jahre gibt es irgendwie immer noch, aber ganz offensichtlich ist es so, dass die Schulen nicht im Detail den Weg gegangen sind, Lernprogramme bereitzustellen und jeden Schüler mit dem Laptop auszustatten und sozusagen davon auszugehen, dass man am Computer unterrichtet. Vielleicht ein Kontrast dazu, ein bisschen neueres Zitat, bloß 7 Jahre später, 2002, von Jilly Salmon, die schreibt, während ich das hier aufschreibe, ist eine ganze Menge von dem Hype über E-Learning als so das Allheilmittel und der Auslöser Veränderungen in der Erziehung dabei auszuklingen oder abzusterben. Die Berichte über ganz teure Fehlversuche von neuen Formen erzieherischer Organisationen kommen immer noch in die Schlagzeilen. Und anstelle des vorhergesagten Ersatzes von der Erziehung durch elektronische Hilfsmittel erleben wir Und jetzt kommt eigentlich ein Zitat, das irgendwie das beschreibt, was wir momentan so haben. Ein Netzwerk von Erziehungsanbietern, die immer ausgefeiltere Netztechnologien benutzen und sich auf dem Markt versuchen, immer neu zu positionieren. Und zwar, schreibt sie, in a slippery marketplace, in einem sehr rutschigen, unsicheren Marktgeschehen. Das beschreibt eher die Situation, was dann einige Jahre nach dieser fröhlichen Vision passiert ist. Das heißt, es ist ganz offensichtlich in der Literatur, in der Fachliteratur anerkannt und keine Frage, dass es sehr viele Failures in dem Versuch gegeben hat, E-Learning sozusagen als die Lösung einzuführen. Ich habe noch ein ähnliches Zitat von jemand, der aus einem anderen Bereich kommt, nämlich aus der betrieblichen Weiterbildung, Roger Schenk. Ich habe dann bei der Literatur auch ein bisschen was drüber. Das ist vor allem die Quelle, wo man das findet. Ein sehr schönes Buch. Und der schreibt, also in dieser Firma haben sie mir irgendwie Software vorgeführt. Das ist die Situation, dass er sozusagen E-Learning-Consultant in der Firma war und die haben gezeigt, was sie schon probiert haben. Und da gab es eine nett animierte Figur, die einem Sachen erzählt hat, die man eigentlich nicht wissen wollte und Fragen gestellt hat, deren Antwort einen auch nicht interessiert hat, über ein System, das man sowieso nicht lernen will. And weren't going to learn to use by being told a bit, dass man dadurch, dass man was darüber erzählt bekommt, natürlich auch nicht lernen kann. Und das Ganze ohne, dass irgendwie eine Geschichte dahinter ist. Also das finde ich auch ein ganz spannendes Zitat, weil es ein bisschen zeigt, dass viele dieser Entwicklungen vielleicht auch einfach in die falsche Richtung gegangen sind. Wir haben da Ähnlichkeiten zu dem, was wir in der Frankfurter Allgemeinen hatten. Diesen Animated Character und dass irgendwie Fragen gestellt werden und dass das Ganze irgendwie auch so ein etwas passives Lernen ist. Trotzdem, man sagt individuell, aber man kriegt eigentlich bloß Faktenfragen gestellt, muss die irgendwie richtig oder falsch beantworten. Das waren auch so die Frankfurter Allgemeinen, also Multiple-Choice-Fragen unterstellt. Und die Grundfrage zum Beispiel jetzt in dem Betrieb, ob das System, für das das E-Learning da war, ob das überhaupt das Richtige ist, die bleibt völlig auf der Strecke. Also ich denke, dass diese drei Zitate mal so ein bisschen erklären können, um was es grundsätzlich geht, was das Spannungsfeld ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Was ganz klar ist, ich fange mit dem untersten Punkt jetzt auf der Folie an, es ist nicht wirklich eine reine Informatikvorlesung. Also ich fühle mich so ein bisschen auch immer leicht unwohl darüber zu erzählen. Ich habe zwar versucht, sehr genau einzulesen und habe die Vorlesung auch schon zweimal gemacht. Es ist die dritte Iteration, versucht, die noch immer wieder zu verbessern, mit Pädagogen und Psychologen über die Vorlesung geredet, sind auch immer wieder Pädagogikstudenten drin gesessen und wir haben versucht, das zu optimieren. Also insofern ist vielleicht hoffentlich nicht total daneben, was ich da erzähle von der Pädagogik und der Psychologie her, aber es sind viele Themen aus der Pädagogik und der Psychologie, die aber ganz eng mit der Informatik zu tun haben. Also es ist ein interdisziplinäres Gebiet. Wir wollen uns mit computergestützten, insbesondere multimedialen Lehr- und Lernumgebungen befassen. Das bedeutet, dass man zunächst mal einfach verstehen muss, was Lernen überhaupt ist, wie Lernen funktioniert. Ich finde, das sind Studenten eine ganz super Zielgruppe, weil sie jetzt doch einen großen Teil der letzten Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, vorwiegend Dinge zu lernen, in verschiedenen Stufen, von der Schule bis jetzt an der Uni, mit ganz verschiedenen Techniken vielleicht auch. Und die Frage ist, wie kann man das Lernen optimieren? Zunächst mal ganz allgemein, aber dann speziell kann man das eben dadurch optimieren, dass man Lern- und Lernumgebungen mit Multimedia-Unterstützung sozusagen einsetzt. Welchen Effekt hat das? Gibt es da vielleicht irgendwelche Aussagen drüber? Gibt es da Theorien drüber? Gibt es Untersuchungen drüber, dass Multimedia-Technologien was bewirken? Und das wird tatsächlich auch einen Teil der Vorlesung ganz intensiv umfassen, wo wir uns diese Effekte anschauen, was dann Forschung dazu gibt. Dann ist natürlich, wenn man jetzt mal annimmt, dass man Multimedia-Lerneinheiten oder Multimedia-Lernumgebungen bauen will, eine Frage, wie man die baut. Das heißt, die Gestaltung, dort werden wir uns anschauen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Bereich, der jetzt in diesen traditionellen Zitaten, die ich vorher gemacht habe, irgendwie noch vollkommen unter den Tisch gefallen ist. Nämlich, da geht man immer davon aus, es ist individuelles Lernen, in dem Sinn, ich sitze als Person einem Computer gegenüber und bin sozusagen irgendwie isoliert in der Interaktion mit dem Lernen. Tatsächlich findet Lernen traditionell eigentlich immer in Gruppen statt. Also das ist eigentlich eine vollkommen absurde Situation, dass einer alleine vor einem Computer sitzt und dort lernt. Das macht man vielleicht manchmal, wenn man Vokabeln zu Hause lernt. Da können die Computer auch ganz gut unterstützen. Aber Sie kennen das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass man doch ganz gerne in die Uni geht, in den Hörsaal geht, in ein Seminar geht, um mit anderen zusammen zu sein, um mitzukriegen, dass die vielleicht die gleichen Probleme haben, um Dinge diskutieren zu können. Dass es auch, wenn man in ganz kleinen Gruppen zusammenarbeitet, sich auf eine Prüfung vorbereitet und man sich gegenseitig zum Beispiel mal ausfragen kann, dass das eine ganze Menge bringt. Das heißt, Lernen ist auch immer ein sozialer Prozess. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Misserfolge so massiv waren, dass die diesen sozialen Faktor weitestgehend ignoriert haben. Und Lernen als sozialer Prozess ist was, das sich jetzt auch im E-Learning, Multimedia Learning natürlich immer mehr breit macht. Also zum Beispiel gibt es das schöne Stichwort CSCL, Computer Supported Cooperative Learning, also computergestütztes Lernen in Gruppen. Aber natürlich auch das Web und Web 2.0 haben da natürlich einen ganz wesentlichen, sind ein ganz wesentliches Thema dabei. Oder auch Versuche, das E-Learning sozusagen ja, zu kombinieren, zu integrieren, zu mischen mit anderen traditionellen Formen, durchaus auch zum Beispiel mit Präsenzunterricht. Also eine ganze Menge Stoff, der abzuhandeln ist. Und jetzt habe ich schon viel über den Stoff erzählt. Jetzt wissen Sie ungefähr, was Sie erwartet. Jetzt kann man sozusagen auf die organisatorische Seite mal kurz gehen. Es geht um eine Lehrveranstaltung, die 6 ECTS wert ist, aber mit 2 Vorlesungs- und 2 Übungsstunden ausgestattet ist. Wir gehen davon aus, dass Sie zusätzlich noch ein bisschen Freiarbeit machen in Ihrer Freizeit, die oder in der übrigen Zeit, die dann sozusagen die 6 ECTS vom Arbeitsumfang auch wirklich gut begründet. Die Vorlesungen sind 14 Doppelstunden hier, die halte ich. Da gibt es am Ende eine Klausur, wie das in den Bologna-Studiengängen so üblich ist. Die Übungen leitet Robert Meyer, er sitzt da vorne. Er wird sich nachher noch mal kurz vorstellen, aber das ist insofern schon eine ganz interessante Konstellation, weil Robert Meyer eben angestellt ist, nicht am Institut für Informatik, sondern in der Pädagogik angestellt ist. Also insofern eigentlich, ja, denke ich, der Richtige auch ist, um das zu begleiten. Er wird gleich noch ein paar Worte sagen. Ich sage zunächst mal vor allem, dass es Übungen gibt, dass Sie die besuchen sollen. Darüber wird er noch ein bisschen was sagen. Und wiederhole noch mal kurz, was wir zu den Studiengängen gesagt haben. Es sind ja ein paar später gekommen. Die paar Diplomstudierenden, ich denke vorher zumindest, dass ich gefragt habe, waren es nur Informatik-Diplomstudierende, die können das als mündlichen Prüfungsstoff einbringen. Wenn sie die Klausur bestehen, haben sie entsprechend die zusätzlichen 2 Unterrichtsstunden, dass das eben entsprechend höheres Volumen in der Prüfung ist, oder sie können das als Pflichtschein für die Prüfung einbringen. Und ich mache natürlich auch Prüfungen für Informatikstudierende im Diplom. Die meisten hier Masterstudierende für diesen vertiefendes Thema im Masterstudiengang. Und für die Bachelors ist es auch eine Masterveranstaltung und Sie können das sozusagen sich für den Master vorarbeiten, aber nicht im Bachelorstudiengang einbringen. Ja, jetzt wäre vielleicht der Moment, wo der Robert Meyer was sagen könnte über den Übungsbetrieb.
Soll ich das Mikrofon nehmen, oder?
Ja, ist vielleicht besser, wenn das dann aufgezeichnet wird. Es wird ein Podcast aufgezeichnet hier nebenher.
Ja, hallo, mein Name ist Robert Meyer. Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit auf Ihrer Seite gesessen, habe auch Medieninformatik studiert und bin jetzt allerdings gelandet in der Fakultät für Pädagogik und Psychologie. Vielleicht auch basierend auf dieser Vorlesung. Das heißt, Sie haben nach dieser Vorlesung beste Voraussetzungen, interdisziplinär in die Pädagogik zu wechseln. Ich werde in diesem Semester die Übungen betreuen, zusammen mit 2 Tutoren. Zum einen die Mareike Stuffler und der Claudius Böttcher. Steht zum Haufen, winkt mal in die Masse. Genau. Einige Fragen zur Übung möchte ich jetzt gleich vorab schon mal erklären. Wer hat sich von Ihnen bereits beziehungsweise wer hat sich noch nicht für die Vorlesung angemeldet? Damit wir ungefähr wissen, okay, relativ wenige. Wer hat sich noch nicht für die Übungen angemeldet und möchte noch an den Übungen teilnehmen? Okay, 4, 5. Gut, dann starte ich vielleicht mal kurz meinen Werbeblock, warum Sie die Übungen besuchen sollten. Vielleicht werden es dann mehr. Genau. wie ich studiert habe, hat man als Diplomstudent die Übungen zwangsweise besuchen müssen, damit man den Schein bekommt. Bei Ihnen ist das größtenteils nicht mehr der Fall. Deswegen habe ich mir ein paar Sachen überlegt, wie ich Sie da, oder haben wir uns Sachen überlegt, wie wir Sie motivieren könnten, an den Übungen teilzunehmen. Zum einen werden wir da Klausuraufgaben bearbeiten, die so oder in einer ähnlichen Form in der Klausur drankommen werden. Das heißt, Punkt 1, wer die Übung besucht, ist schon besser auf die Klausur vorbereitet. Zusätzlich haben wir im Angebot ein Bonuspunktesystem. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, beispielsweise das Abgeben von Übungsblättern oder das Vortragen von bestimmten Themen, Übungspunkte und wer eine gewisse Menge an Bonuspunkte und wer eine gewisse Menge an Bonuspunkten gesammelt hat, bekommt einen Notenbonus, entweder 0,3 oder 0,7. Wir arbeiten derzeit noch am Balancing, wie viele Punkte das man denn braucht, aber ich habe zwei Studenten mit dabei, die aus ihren Reihen stammen. Deswegen denke ich, wir werden das Ganze so fair machen, dass es wirklich, wer sich interessiert und wer engagiert mitarbeitet, sollte den Notenbonus, glaube ich, locker schaffen können. Aber das ist natürlich eine Motivation, die jetzt wirklich nur extrinsisch ist. Wer noch nicht genau weiß, was das ist, der kann sich gleich auf die Vorlesung freuen. Das Thema kommt nämlich auch dran. Aber wir haben auch was für die intrinsische Motivation, weil wir wollen, Sie sind ja lauter engagierte Studenten, vollkommen interessiert am Thema und wir sind engagierte Übungsleiter und wir wollen für Sie die Übung so interessant machen, dass Sie die Übung schon besuchen wollen, weil es wirklich so interessant ist. Das heißt, Sie besuchen die Vorlesung bei Professor Hussmann, da hören Sie einige theoretische Grundlagen. Gut, die theoretischen Grundlagen sind für uns Informatiker manchmal nicht ganz so interessant, aber das Ausprobieren, also die Vorlesung natürlich sehr interessant, ich habe die ja schon selbst gehört. Aber wir Informatiker sind ja eher Leute, die gerne was ausprobieren, deswegen wollen wir auch viele der Sachen, die man in der Übung hört, ausprobieren. Beispielsweise Lernsoftware, werden wir uns verschiedene Sachen mal anschauen, aus verschiedenen Perspektiven evaluieren, auch und nicht nur aus Usability-Perspektiven, sondern auch aus der Perspektive, wie sieht denn die Pädagogik das Ganze? Was sind da für Ansätze drin und wie hätte man das besser machen können? Oder auch ein großer Punkt, der beim E-Learning immer Thema ist, Lernmanagementsysteme. In der Vorlesung kommt es auch kurz dran. Man wird oft dazu gefragt, ja gut, Lernmanagementsystem, was können Sie da empfehlen? Und da fällt Ihnen vielleicht ein Moodle, das kommt, glaube ich, auch kurz, wird kurz angesprochen. Aber wir werden uns nicht nur Moodle theoretisch anschauen, sondern wir werden Moodle einfach mal installieren. Wir werden damit auch die Übung abhalten. Das heißt, Sie haben wirklich authentisch die Möglichkeit, sich mit den Stärken, aber leider auch mit den Schwächen dieser Plattform direkt live auseinandersetzen zu müssen. Und wir werden uns vergleichende Plattformen anschauen. Das heißt, am Ende der Veranstaltung wissen Sie tatsächlich, von was Sie reden, weil Sie haben es tatsächlich durchlebt. Und können wirklich konkret Auskunft darüber geben. Wir werden auch kollaboratives Lernen machen. Als Informatiker wird man wahrscheinlich eher sagen, wenn man keinen Bezug der Pädagogik hat, ja, es ist einfach mit Arbeitsgruppen. Aber was genau die speziellen Aspekte des Ganzen sind, werden wir in der Vorlesung noch kurz hören. Und wir werden das auch mal ausprobieren und sehen, woran scheitert denn sowas und wie müsste man das besser machen, dass es auch wirklich funktioniert. Genau, so viel zu den Inhalten und was wir vorhaben in der Übung. Wer möchte jetzt noch an der Übung mit teilnehmen und hat sich vorher noch nicht gemeldet gehabt? Ah, okay, einer, das war, die Werbetour war erfolgreich. Genau, falls da Fragen dazu wären, können Sie nach der Vorlesung noch zu mir herkommen oder auch zu unseren Tutoren. Und ich freue mich auf ein interessantes Semester, wo wir diese Übung mit Ihnen durchführen. Nächste Woche. Weitere Fragen direkt? Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
Schön.
Ja, gibt es denn noch organisatorische Fragen an der Stelle? Also die Vorlesung ist zu diesem Termin natürlich. Es ist eine zweistündige, das heißt, ich würde die ganz gern an einem Stück eigentlich machen, wenn Sie nicht schlapp machen dabei. Und dann um spätestens drei Viertel, also hier von jetzt ab in einer Stunde aufhören. Heute vielleicht, mal schauen, vielleicht ein bisschen früher, aber in der Regel halt anderthalb Stunden ungefähr. Keine Probleme mit Stundenplan oder so, Überschneidungen, dass jemand wegsausen muss früher. Okay, gibt's sonst noch irgendwelche Dinge, die Ihnen im Magen liegen? Nö, wenn das nicht so ist. Also Sie können mich auch jederzeit unterbrechen und auch wenn Ihnen zwischendurch mal irgendwas einfällt, während der Woche eine E-Mail schreiben. Ich werde mich dann bemühen, mich darum zu kümmern. Ich habe eine Sache noch mit dem Deutsch und Englisch. Meistens habe ich die Regel immer eingehalten im Grundstudium, die Basisveranstaltung machen wir auf Deutsch und bei den Lehrveranstaltungen im fortgeschrittenen Bereich sind wenigstens die Lehrmaterialien in Englisch. Es gibt zurzeit eine ganz intensive Diskussion im Institut auch, ob nicht wirklich Lehrveranstaltungen, also auch die Tonspur sozusagen, auf Englisch gehalten werden sollen. Ich habe jetzt bei dieser Vorlesung leider einen gewissen Mischmasch produziert. Die Vorlesungen sind zum Teil Deutsch, zum Teil Englisch. Das hat den Grund, dass ich mich halt doch an den Materialien orientiere, die man verwendet. Und da, wo es englischsprachige Materialien sind, englische Zitate sind, hat man jetzt gerade bei den Einstiegsfolien auch schon gesehen, ist es irgendwie natürlich schlau, die im englischen Original zu verwenden. Wenn es aber wirklich deutschsprachige Dinge sind, dann will ich die auch nicht künstlich ins Englische übersetzen. Es macht auch keinen Sinn, einen Artikel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung selber ins Englische zu übersetzen. Und es sind eine ganze Reihe, wenn Sie gleich sehen, von der Literatur, von den Büchern eben auch in Deutsch. Und dann wird man das eben in Deutsch machen. Ich werde zu den Theorien, den Grundlagentheorien habe ich schon versucht, die englischsprachige Literatur heranzuziehen und vorwiegend das englischsprachig zu machen. Und ich werde eigentlich immer versuchen, die Fachbegriffe, die irgendwie wesentlich sind, die definiert werden müssen, dann wenigstens in beiden Sprachen zu erklären. Also wenn es in Deutsch ist, die englische Version dazu zu sagen und oder auch auf den Folien festzuhalten und umgekehrt. Was Sie gemerkt haben, also ich hoffe, dass die Technik mich nicht wieder irgendwie ärgert, wir machen eine Podcast-Aufzeichnung und die wird, die meisten kennen das Verfahren ja, wird nach der Vorlesung im Web zur Verfügung gestellt und kann ganz bequem über iTunes angeschaut werden, aber auch oder angehört natürlich. Es sind die Folien und die Tonspur synchronisiert. Aber man kann auch einfach bloß die MP4-Dateien runterladen und mit VLC-Player oder so anschauen. Wie wird der Ablauf sein? Also heute sind wir natürlich logischerweise im Kapitel 1, Einführung, haben sogar ein bisschen was davon ja schon gemacht. Dann geht es tatsächlich weit weg von der Informatik zuerst mal in Kapitel 2 und 3, die ich auch recht gründlich machen will, nämlich um die Grundlagen einfach des Lernens. Was ist denn Lernen aus der Sicht ja, der Wissenschaften, die sich damit befassen, der Psychologie, aber auch durchaus der Medizin, also der Physiologie. Was weiß man denn so ein bisschen drüber, was eigentlich passiert, wenn wir was lernen? Und ganz wesentlich für uns und, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Grundbestandteil dessen, was man aus so einer Vorlesung mitnehmen kann, sind dann die klassischen Lerntheorien, mit denen man versucht hat, über viele Jahre, man kann schon fast sagen Jahrhunderte, zu erklären, wie Lernen funktioniert und daraus Schlussfolgerungen darauf zu ziehen, wie man Lernprozesse ideal gestalten und unterstützen kann. Das sind also insbesondere diese drei Theorien, wenn es jemand schon mal gehört hat, Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, die da erklärt werden. Und wenn das nichts sagt, dann heißt es, dass es eben in der Informatik solche Begriffe normalerweise nicht gibt, die nicht so betrachtet werden. Ich denke aber gerade für jemand, der sich mit benutzerorientierter Software befasst, ist es total interessant, das zu kennen, auch wenn man nicht bloß Lernsoftware machen will, sondern generell, wenn man verstehen will, wie sozusagen die Benutzer ihr Verständnis sozusagen aufbauen, ihr mentales Modell, wie man so schön in der MMI sagt. Kapitel 4 ist dann Typologie von Lernumgebungen. Das ist ein Versuch, das Ganze abzubilden auf die Informatik und zu sagen, was sind denn Systemarchitekturen, Eigenschaften von Systemen, die nun entsprechend diese Lerntheorien unterstützen. Damit haben wir sozusagen einen ersten Bereich auch schon durch, wo man jetzt sagt, wir haben also verstanden, was Lernen ist und was Lernsoftware ist. Und jetzt kommen so mehr Meta-Betrachtungen. Das Kapitel 5 ist dann, das wird zwei Vorlesungen in Anspruch nehmen, Theorien und Untersuchungen zum Multimedia-Lernen. Also was gibt es an einfach wissenschaftlich belegbarem Material darüber, welchen Effekt Multimedia-Lernen hat, wie Multimedia-Inhalte gestaltet werden müssen, dass sie einen bestimmten Effekt haben. Da werden Sie auch was merken, was man jetzt dann auch gleich auf den nächsten Folien ein bisschen sehen wird. Das ist alles nicht so eindeutig. Also es ist wunderbar, dass es da Theorien gibt und wir kennen das jetzt aus der Mathematik. Da ist das eigentlich weitestgehend unumstritten, wenn einer irgendwie im Rahmen eines Begriffsgebäudes eben irgendeine Schlussfolgerung abgeleitet hat und keinen Fehler in seinem Beweis gemacht hat, dann ist das eine gültige Theorie und da braucht man nicht weiter darüber diskutieren. Sie haben bestimmt mitgekriegt, dass das in anderen Disziplinen anders ist. In der Philosophie zum Beispiel ist es ganz anders. Sogar in der Physik ist es manchmal ein bisschen anders. Und in der Psychologie ist es ganz definitiv auch anders. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, da gibt es diese eine Theorie, die ist unumstritten, sondern es gibt zu fast jeder Theorie auch irgendwie Gegenpositionen, Positionen, die das in Frage stellen, die das verfeinern. Und das werden wir an dem Beispiel uns ein bisschen genauer anschauen. Dann geht es wieder mehr in die Informatik zurück, Entwicklung von Lernanwendungen, also das ist ein bisschen, wie funktioniert der Entwicklungsprozess, weil da ist natürlich nicht bloß Informatik, Softwareentwicklung dabei, sondern auch Strukturierungsprozesse, die aus der Didaktik kommen, aus der Pädagogik. Dann gehen wir wieder in die Psychologie zurück, mit Motivationstheorie zum Beispiel, was ist intrinsische, was ist extrinsische Motivation, was vorher gerade erwähnt wurde, aber was weiß man denn überhaupt über, es gibt auch Techniken, mit denen man die Motivation unterstützen kann. Dann Multimedia-Inhalte als von der didaktischen Sicht, wie muss ich die aufbauen, um einen guten Lernerfolg zu haben. Und in den letzten Bereich, Contextual Learning, das letzte große Kapitel, das umfasst diese Dinge, die wir vorher schon angesprochen haben, so Lernen als sozialer Prozess, Gruppenlernen. Aber auch noch ein bisschen mehr, was Lernen in physischen Umgebungen zum Beispiel ist da auch ein Thema. Und das, ganz zum Schluss habe ich noch so etwas Ähnliches, wie ich es jetzt gerade mache, so einen allgemeinen Überblick, der in die Geschichte geht und ein bisschen vielleicht auch versucht, einen Trend in die Zukunft zu ziehen und dort eben auch wirklich ganz konkrete Beispiele über historische Lernmaschinen. Das ist dann vielleicht in der letzten Zeit, wo die Klausur näher rückt, ist dann bestimmt kein Klausurstoff, vielleicht ganz, ganz angenehm ist. Was kann man dazu lesen? Es gibt von Springer ein richtiges Lehrbuch, das heißt auch gleich Compendium E-Learning, das ist deutschsprachig, es gibt hier eine ganze Menge deutschsprachige Literatur, das ist original deutschsprachig, also nicht irgendwie übersetzt. Das ist im deutschen Sprachraum, denke ich, eines der unumstrittenen klassischen Bücher dazu. Ein bisschen neueres Buch, das mir eigentlich gut gefällt, muss ich sagen, weil es auch ein bisschen mehr in die Theorien, in die Forschung reingeht, ist von Günter Rey. Da gibt es auch eine schöne URL, wo große Teile des Buchs zusammengefasst sind unter elearningpsychologie.de. Und das, wie man schon in der URL auch sieht, versucht eben ein bisschen stärker noch den psychologischen Hintergrund zu erklären und die Theorien, die da sind. Das werde ich also in dem Bereich massiv nutzen. Issing Klimsa ist ein Buch, das eigentlich eine Sammlung von einzelnen Artikeln ist. Da sind ein paar recht interessante Artikel drin. Einer zum Beispiel von Bernd Weidenmann, der sehr, sehr oft zitiert wird, ist also auch eine wichtige Quelle. Vielleicht nicht unbedingt ein Buch, das man sich deswegen dann kaufen würde oder so. An ein paar Stellen ist die Multimedia-Psychologie im Hintergrund. Es gibt meines Wissens nicht viel Literatur über Multimedia-Psychologie. Das ist eines der wenigen Bücher zu dem Thema. Ja, und wenn man jetzt in die englischsprachige Literatur nochmal schaut, ist ein relativ aktuelles Buch in dem Bereich, also da ist die Innovation nicht ganz so schnell, wie man es in der Informatik kennt. Das, was ich vorher schon erwähnt habe, von J.D. Salmon, E-Tivities, The Key to Online Learning. Und was aus der gleichen Zeit ist und auch ganz nett zu lesen, ist das berühmte Buch oder schon erwähnte Buch von Roger Schenk, Lessons in Learning, E-Learning and Training Perspectives and Guidance for the Enlightened Trainer, was schon so vom Tonfall her klar macht, das ist jetzt kein Lehrbuch, sondern es ist einfach ein Praxisbericht von jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Also jemand, der sowohl wissenschaftlich viel gearbeitet hat, als auch dann als Consultant eben sehr viel in der Praxis gemacht hat. Und von dem kann man eine Menge, glaube ich, lernen und man kann ja auch Spaß haben, wenn man das liest. Das ist recht, recht witzig geschrieben. Also auch eine ziemliche Bandbreite von Büchern. An manchen Stellen beziehe ich mich auch auf dieses dreibändige Basiswissen zu Medieninformatik sozusagen von seinem österreichischen Kollegen Andreas Holzinger. Der hat ja wirklich einen eigenen Band dem Lernen gewidmet damals und da ist natürlich auch das eine oder andere ganz gut draus verwendbar. Also sehen, es ist eine lange Liste. Wenn man jetzt wirklich sich raussuchen muss, zwei Bücher, die man anschaut, dann werden es, deswegen ist die Reihenfolge auch so gewählt, am ehesten die ersten beiden, die, wo man mal reinschauen will, die anderen kann man sich vielleicht bei uns dann auch mal ausleihen, wenn man sich wirklich für eine Sache interessiert. Gut. Ja, und dann sehen Sie schon das erste, jetzt geht es richtig in die Einführung rein und das erste Kapitel, was benutze ich dann? Eine Sache, die haben Sie ja schon in den digitalen Medien eigentlich als Basis gesehen, ein Artikel eben von Bernd Weidenmann aus diesem Sammelband von Issing und Klimsa. Das ist aber nur ein kleiner Teil aus dem, was ich jetzt gerade erzählen werde, das andere kommt aus verschiedenen Quellen. Also ein bisschen, was ist denn das eigentlich? Und dann möchte ich was über die Realität des Lernens erzählen. Ja, den kennen Sie vermutlich, oder zumindest haben Sie schon mal was davon gehört. Der Nürnberger Trichter. Das ist irgendwie ganz interessant, dass das irgendwie auch eine deutsche Erfindung ist und sehr, sehr alt ist. Also dieses Bild, das geht auch, das ist bestimmt urheberrechtsfrei, weil das wahrscheinlich irgendwie ins 18. Jahrhundert zurückgeht. So den ersten, ich habe mir extra mal aufgeschrieben, die erste Erwähnung des Weisheitstrichter findet sich 1545. Da heißt es, in deutsche Arithmetika, also bei Mathematik immerhin, von Michael Stiefels, da heißt es, unangesehen, dass ein ungelehrter Mensch nicht danach fragt, dass er ungelehrt ist und wohl sagen darf, er sollte das Maul nicht auftun, so ihm einer die Kunst könnte mit einem Trichter eingießen. Also damals gab es das und weitere Erwähnungen findet man irgendwie 1647, 1653 über ganz verschiedene Dinge, also über die deutsche Dicht- und Reimkunst zum Beispiel, ist ein ganz berühmtes Buch von ungefähr 1650, was auch heißt, dass das Lektionen sind, die man sich sozusagen eingießen kann. Das wird ja hier illustriert. Also eigentlich hat man sich das so vorgestellt, da gibt es den armen Schüler und den Lehrer und der gießt das Wissen in den rein. Das heißt, es ist irgendwas, was transferiert wird sozusagen. Es ist vermutlich irgendwie Information, die da übertragen wird. Und ich meine, die Idee ist zunächst mal irgendwie ganz naheliegend, weil die Schüler hinterher natürlich, wenn sie aus der Schule rauskommen, plötzlich Dinge machen, die sie vorher nicht gemacht haben, zum Beispiel lesen oder rechnen können oder sowas oder programmieren oder Benutzerstudien durchführen oder sowas. Das lernt man einfach dort und in irgendeiner Form gibt es ja da wohl Leute, die das in den Kopf reintun. Ist die Frage, ist jetzt Wissen eigentlich Information, die man da bloß aufnimmt oder was ist das? Also es ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn man es jetzt ganz allgemein anschaut, kann man schon mal so eine Hierarchie sich überlegen. Also zunächst mal gehen irgendwelche Daten auf den Weg, gerade beim elektronischen Lernen, wenn irgendwelche Daten über Netze übertragen, über irgendwelche technischen Systeme letztlich auf dem Bildschirm angezeigt, die wir aufnehmen, sammeln, lesen auch nebenher Zeitungen, nehmen andere, hören was, also das heißt, wir kriegen jede Menge Daten, die wir irgendwie aufnehmen, sammeln, organisieren. Und dann haben wir zunächst mal Informationen, dann sind wir informiert. Und das ist ja genau das, wenn Sie die Werbung von der Süddeutschen Zeitung anschauen, die immer großen Wert darauf legt, dass es eben irgendwie verschiedene Standpunkte und verschiedene Aspekte für eine und dieselbe Sache gibt. Das heißt, wenn ich die Information alleine habe, das heißt eigentlich auch noch nichts. Deswegen bin ich eigentlich noch nicht viel schlauer. Um das zu wissen, zu verarbeiten, muss ich diese verschiedenen Informationen, die vielleicht aus verschiedenen Quellen stammen, die vielleicht auch nicht ganz kohärent sind, muss ich verbinden und verarbeiten. Und letztlich muss ich Wissen im gewissen Sinn generieren. Das ist immer mein eigenes Wissen, das an mein Vorwissen, an meine Situation anknüpft. Und für jemanden, der einen anderen kulturellen Hintergrund hat, kann das Wissen ganz anders gebaut werden. Dementsprechend ist es ein Wissensgenerierungsprozess. Wenn ich vor einem konkreten Problem später dann stehe, dann habe ich natürlich wieder eine andere Situation. Dann hilft mir nämlich möglicherweise mein ganzes Wissen gar nichts. Das ist Ihnen bestimmt auch schon mal so passiert, dass Sie irgendwie ganz toll irgendwie programmieren oder sonst was gelernt haben. Dann stehen Sie vor einem Problem und wissen jetzt auch nicht recht, was Sie als erstes tun sollen. Das heißt, Probleme zu lösen, ist dann noch eine weitere Stufe, kreativ mit dem Wissen umzugehen, das einsetzen zu können, wo man vielleicht von Intelligenz sprechen könnte. Und die höchste Stufe, die man haben kann, ist sozusagen die Wirkung dessen, was man da macht, zu durchschauen, zu reflektieren und sozusagen rückwirkend auch zu interpretieren, also zu verstehen, warum habe ich jetzt hier eigentlich in meiner Problemlösung einen Fehler gemacht, was nicht optimal gelaufen ist und sozusagen auf allen diesen Ebenen dann entsprechend nachzusteuern und zu sagen, ich brauche jetzt weitere Informationen, dass mir das nicht nochmal passiert zum Beispiel. Das ist sozusagen die letzte Ebene. Und was man da schon sieht, ist, dass das also deutlich komplizierter ist, als bloß ja, irgendwie Daten aufzunehmen. Und wenn Sie diese Theorien, von denen ich vorher gesprochen habe, des Lernens anschauen, dann ist es auch so, dass man im Laufe der Geschichte der Lerntheorien einfach immer tiefer in dieser in dieser Hierarchie eingestiegen ist. Also es gibt Theorien im Behaviorismus, die sich so im Wesentlichen bloß auf Information und vielleicht Wissen, gerade noch so ein bisschen, vor allem Informationswiedergabe beschränken. Mit Kognitivismus sind sie eher beim Wissen, mit Konstruktivismus sind sie wirklich beim Generieren von Wissen, beim Probleme lösen. Also das ist schon so, dass man da wirklich auch sozusagen an dieser Hierarchie arbeitet. Ja, Wissen ist jetzt auch nicht einfach bloß Wissen. Und das heißt, ich kriege eine Frage gestellt und wissen die Antwort. Sondern da gibt es mindestens drei verschiedene Arten, die man kennt. Also ich berufe mich da auf einen gewissen Herrn Anderson, der 96, aber mit aufbauend auf vielen Elternarbeiten das so unterschieden hat. Das halte ich für eine sehr praktische Unterscheidung. Es gibt deklaratives Wissen, konzeptuelles Wissen und prozedurales Wissen. Und ich glaube, das kann jeder im Alltag irgendwie nachvollziehen. Ne? Also deklaratives Wissen ist Faktenwissen. Das heißt, Sie wissen zum Beispiel, was das Nyquist-Theorem sagt. Das heißt, Sie wissen, welche Abtastrahmen, Sie vielleicht nicht, aber Sie haben dafür andere Formeln irgendwann gelernt in der Bioinformatik. Sie haben also irgendwie gelernt, dass eine bestimmte Formel eben einen bestimmten Sachverhalt wiedergibt. Wenn man sagt, ich muss zum Beispiel die Abtastrate wählen, wenn die und die maximale Frequenz in meinem Signal vorkommt. Das ist reines Faktenwissen. Ich weiß, dass es so ist. Konzeptwissen ist was, das viel, viel schwieriger ist, dass man auch an der Uni eben ganz stark in den Vordergrund stellt. Nämlich, dass man nicht bloß weiß, dass es so ist, sondern auch weiß, wie das Ganze ist und wie es zusammenhängt. Das heißt, ich weiß zum Beispiel bei einem mathematischen Satz nicht bloß den Satz selber, sondern ich kann auch, habe die Beweisidee im Kopf. Ich weiß, warum das so ist. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass es irgendwie rationale Zahlen gibt und es gibt welche, die nicht rational sind. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, glaube ich nicht, dann kann ich mich hinsetzen und kann sagen, wie war denn das? Die Wurzel 2 ist irrational. Und da mal rumrechnen und werde ziemlich bald irgendwie so einen Beweis hinkriegen, hoffe ich doch, mit dem man zeigen kann, dass das gar kein Bruch sein kann. Also man versteht, wie das zusammenhängt. Das ist Konzeptwissen. Das sind beides Dinge, die man in Lehrbüchern aufschreiben kann, die man in Klausuren abfragt und so weiter. Das ist sehr explizit. Die dritte Art ist prozedurales Wissen oder Strategiewissen. Das ist das, was Sie dann wirklich brauchen, wenn Sie vor einem Problem stehen. Da hilft es Ihnen eben gar nichts, wenn Sie jetzt wissen, was diese vielen Theoreme sind und warum die denn überhaupt richtig sind, sondern Sie haben jetzt das Problem, dass Sie irgendwas bauen müssen oder dass was nicht funktioniert und dass Sie herausfinden müssen, woran das liegen könnte. Also auch jemand, der in der Elektrotechnik irgendwie alles verstanden hat, wie Stromkreise funktionieren und ein Spannungsteiler und die Induktionsgesetze und so weiter, wenn der Anlasser zunächst mal nicht das tut, also der dreht einen Schlüssel am Auto und es tut nichts, dann muss er auch irgendwie zuerst mal rausfinden, was muss ich dann tun. Zuerst mal schauen, ob die Batterie noch Strom hat und so Zeugs. Das heißt, das ist prozedurales Wissen, irgendwas tun. Das ist das berühmte Know-how, etwas können, und das ist oft sehr viel schwieriger zu beschreiben. Da gibt es schon auch Handbücher drüber, aber man kommt immer wieder in Situationen, die eben wieder anders sind. Und wenn man genügend konzeptuelles Wissen hat, dann ist man in der Lage, hier auch ja, neue Handlungsanweisungen zum Teil auch wirklich zu generieren. Das geht noch ein bisschen weiter, wenn man das noch unterscheidet. Also wir waren jetzt bei diesen drei Wissensarten, deklaratives und konzeptuelles Wissen, und dann gab es das Prozedurale. Die ersten beiden ist, wie gesagt, so die Basis, das, was man irgendwie in der Schule lernt. Das dritte ist schon das, warum man bitte in die Übungen gehen sollte, weil man da eben anfängt, Probleme anzugehen. Und bei diesem prozeduralen Wissen gibt es auch noch diese Unterschiede zwischen einem Nahtransfer und einem Ferntransfer, wie die auf Englisch sagen, Near Transfer und Far Transfer. Das heißt, da ist man Transferleistung auf eine neue Problemstellung in dem prozeduralen Wissen. Und da kann es ein ganz kleiner Schritt sein. Das heißt, ich habe irgendwie gelernt, wie man eine Software bedient. Und jetzt ist irgendwie eine weitere Bedienfunktion von irgendeinem Abrechnungsprogramm, die ziemlich analog zu den anderen geht. Das ist ein kleiner Transferschritt, den man erwarten wird. Far-Transfer heißt wirklich, dass ich in eine neue Situation komme, vor allem in eine Situation, wo es verschiedene Lösungswege gibt, wo ich jetzt mir überlegen muss, mache ich es mit dem einen Programm oder mit dem anderen, und beides ist irgendwie richtig. Vielleicht mache ich es mit dem, das für mich bequemer ist. Und da kommt gerade bei dem Far-Transfer kommt hier ein Begriff vor, dass Soft Skills oft damit was zu tun haben. Das ist, wenn wir jetzt schon bei den Fähigkeiten, Fertigkeiten, die man lernt, so sind dann, sollte man das vielleicht auch mal erklären, Skills, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Geschick. Und harte Fähigkeiten sind nun so die minimalen Dinge, die man braucht, um eine Aufgabe zu bewältigen. Das sind technische Fertigkeiten. Das gibt es in Ausbildungsprogrammen. Da steht irgendwie zum Beispiel für ein Bachelorprogramm steht genau drin, was man alles für Kurse nehmen muss und was man da letztlich für Inhalte lernen muss. Muss irgendwie Java können und muss was über Algorithmen, Komplexitätstheorie gehört haben, was über Datenbanksysteme, SQL verstanden haben und so weiter. Das kann man einfach prüfen. Gibt es auf allen Ebenen. Autofahren, Führerschein ist eine Prüfung. Ganz einfach. Also es ist nicht wirklich ganz einfach, aber es ist genau definiert, was da zu tun ist. Während die Soft Skills viel schwerer zu fassen sind. Die sind Bestandteil der Persönlichkeit, haben was mit der persönlichen Einstellung zu tun, mit der Motivation. Da geht es um solche Dinge wie Führungsqualität. Bin ich in der Lage, in der Gruppe wirklich zu spüren, wer braucht jetzt wirklich welche Hilfsmittel, wen kann ich, muss ich irgendwie unterstützen, wen muss ich irgendwie bremsen, wen muss ich vielleicht sogar irgendwelche Korrekturmaßnahmen geben. Oder auch so Dinge wie Kreativität, dass ich eine ganz neue Idee entwickle. Anspruch, dass ich sage, das mache ich jetzt irgendwie ganz anders als alle anderen. Das sind einfach Dinge wie Verlässlichkeit. Das geht alles auch irgendwie nur auf der Basis dieser Hard Skills und dieser Basiskenntnisse, aber ist sehr schwer zu fassen. Und das merken Sie, dass diese Soft Skills eben immer stärker betont werden, weil die halt in der Praxis wirklich extrem wichtig sind, an solchen Dingen, mit denen wir alle dann noch nicht richtig wissen, wie wir damit umgehen, wie persönliche und soziale Kompetenz im Master, ja, so ein Modul, das dann plötzlich auftaucht. Das ist genau ein Versuch, eben Soft Skills irgendwie in so einem Curriculum unterzubringen. Und dass das nicht ganz so einfach ist, erleben wir ja gerade alle, weil das eben einfach eine ganz andere Form von Lernen ist, die da eigentlich richtig adäquat wäre dafür. Ja, was ist denn Lernen? Das ist auch nicht so einfach. Wenn wir über Lehr- und Lernsysteme reden, müssen wir natürlich Lernen verstehen. Und ich habe jetzt mal ein paar Zitate genommen und möchte daran im Wesentlichen zeigen, dass es schon eine Grundidee gibt, wie man das definiert, aber dass sich die Leute auch bei weitem nicht einig sind, die man so in der Literatur dazu findet. Der Holzinger zum Beispiel, dieser Österreicher mit diesen drei weißen Bänden über Multimedia, der schreibt in seinem Band 2, Lernen ist ein Prozess. Das ist schon mal gut. Und mit Lernen bezeichnen wir jede Veränderung unseres Verhaltens oder unseres Wissens, unabhängig davon, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt erfolgt. Das ist natürlich zunächst mal einleuchtend, wobei man sich natürlich fragt, woran ich das jetzt eigentlich wirklich merke, was das veränderte Wissen ist. Also ich meine, der Mensch, der begegnet mir am nächsten Tag und hat irgendwas gelernt, der schaut aber noch genauso aus wie vorher wahrscheinlich. Das ist ja nicht irgendwie äußerlich zu erkennen. Das heißt, es hat was mit seinem Verhalten zu tun. Normalerweise so, wenn ich dem jetzt eine Frage stelle, so eine Sache, die er vor ein paar Tagen noch nicht beantworten konnte, dann kann er die jetzt beantworten. Also eigentlich ist es nicht bloß die Veränderung des Wissens, sondern es ist was anderes. Es ist was, das von außen auch beobachtbar ist. Und diese Sichtweise, dass das Verhalten eigentlich das ist, was man wirklich verändert, die zieht sich ganz weit, gerade durch die frühen Teile der Lerntheorien durch. Hier ist ein Zitat von Kimball, 61. Learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice. Was man da jetzt merkt, ist, dass die zwei Definitionen schon aus verschiedenen Zeiten sind. Also der Holzinger, der sagt irgendwie, in mir drin hat sich irgendwas verändert und deswegen verhalte ich mich vielleicht anders. Der sagt, eigentlich das Verhalten hat sich verändert, beziehungsweise dieses potenzielle Verhalten. Also ich habe die Möglichkeit, anders zu reagieren auf eine Frage. Oder die Möglichkeit, was zu tun, was ich vorher nicht konnte, weil ich irgendwas dazugelernt habe, Autofahren zum Beispiel. Und dadurch ändert sich mein Verhalten sozusagen. Und das ist auch eine Geschichte, die nicht bloß ganz kurz auftritt, sondern eine gewisse Permanenz hat. Also der sagt, nicht wirklich transient, aber auch nicht ganz persistent, das heißt, es ist nicht bloß ganz kurz. Ist aber auch nicht so, dass es immer da ist, weil ich kann auch Dinge wieder verlernen. Und was tatsächlich interessant ist, ist, dass da 1961 in der Definition von Lernen schon drin stand, als Resultat von verstärkter Übung, also von Übung, bei der es einen gewissen Verstärkungsmechanismus gibt, darüber müssen wir uns noch genau unterhalten. Das ist tatsächlich eigentlich in der Definition nicht so ganz richtig am Platz, wie wir heute eigentlich wissen. Das ist vielleicht der wichtigste Weg, der häufigste Weg, mit dem man lernt, aber man kann Dinge natürlich auch ganz anders lernen, indem man einmal eine Geschichte gehört hat und verstanden hat, was es ist. Oder eine Sache ausprobiert hat, die hat funktioniert und das war's. Brauche ich also nicht unbedingt Reinforced Practice. Was auch noch interessant ist, ist, dass es so etwas wie offensichtlich wie inzidentielles, unbeabsichtigtes Lernen gibt. Das heißt, ich kann auch Dinge lernen, ohne dass mir das wirklich bewusst ist, indem ich einfach mich an Dinge anpasse, die in der Umgebung sind, oder Dinge nachbaue, die sozusagen in der Umgebung stattfinden, dass mich an die anpasse, im Sinn von Simulation oder Imitation. Okay, E-Learning ist nun eine spezielle Form davon, die letztlich einen Computer einsetzt. Und wenn man die Dinge anschaut, um was es dabei geht bei E-Learning, das heißt, ich habe erstens mal natürlich lernrelevante Inhalte, ich habe Methoden, Unterrichtsmethoden, die man eigentlich auch aus dem klassischen Lernen kennt, wie Beispiele und Übungen, aber ich mache das mit Medienelementen, die aus der klassischen Multimedia-Arsenal genommen sind, bei denen insbesondere animierte Bilder, Audio und Video beteiligt sind, um den Inhalt zu übertragen. Und das Ziel des Ganzen ist letztlich natürlich, Wissen und Fertigkeiten aufzubauen. Für Ziele, die individuell sind und vielleicht auch über das Individuum rausgehen, weil ich habe zum Beispiel eine Organisation, eine Firma, die will, dass ihre Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel eine bestimmte Sache kennen. Das heißt, es kann sehr häufig eben auch ein betriebliches Ziel sein. Ja, wo setzt man das Ganze ein? An ganz verschiedenen Stellen. Also in Selbstlernen, also zum Beispiel so ein Sprachkurs, gibt es ganz viele Anbieter, wo ich gegen Geld entweder auf einer interaktiven CD oder übers Web mir einen Kurs buchen kann. An der Schule, in der Hochschule werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. In Betrieben natürlich, da gibt es Themenschulungen. Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel müssen lernen, wie ein neues System funktioniert, das sie verkaufen wollen. Oder auch so allgemeine Kompetenzen wie ja, einfach auch Sprachkurse oder Buchhaltung oder solche Dinge. Und klassische Lehrformen werden auch häufig unterstützt durch E-Learning. Also ich habe zum Beispiel für Matheunterricht in der Schule noch zusätzlich eine Lerneinheit, wo jemand, der was nicht verstanden hat, das nochmal nachüben kann. Oder ich habe die kollaborativen Prozesse, die nicht immer als Lernprozesse von vornherein deklariert sind, aber eben doch irgendwie ein Gruppenlernen beinhalten. Zum Beispiel, Sie sitzen im Softwareentwicklungspraktikum, machen gemeinsam Arbeiten, gemeinsam an einer Lösung oder in unserem Blogpraktikum Multimedia-Programmierung. Da wird zusammengearbeitet, jeder liefert seinen Teil und insgesamt ist es ein Lernprozess, wo jeder von sozusagen einen Teil des Problems für sich löst, aber für die anderen irgendwie auch mitlernt oder auch von den anderen lernt. Was sind denn Vor- und Nachteile, bevor ich dann nochmal als nächstes Sie mal ein bisschen fragen möchte, was so erwähnt wird? Also eine Sache, die bei E-Learning als Vorteil immer genannt wird, ist, wir haben automatisiertes Feedback und maßgeschneidertes Feedback. Das heißt, es gibt keinen Lehrer, der irgendwie abgelenkt ist, weil irgendwie einer von den Schülern sich in den Vordergrund drängt, sondern der Lehrer kann sich immer komplett darauf konzentrieren, weil er ein Automat ist. Und er macht auch diese berühmten Fehler nicht, die so mal passieren, dass man einfach mal nicht übersieht oder eine Frage falsch versteht, weil man meint, man wüsste schon, was der sagen wird oder so. Oder auch einfach schlicht sich mal verrechnet oder sowas. Das Zweite ist die Flexibilität. Das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, dass man sagt, ich habe die Möglichkeit, dass jeder seine eigene Lernsituation schaffen kann. Das heißt, ich werde wesentlich flexibler. Leute können individuell was nacharbeiten, können in der Gruppe vielleicht parallel verschiedene Dinge machen und dann irgendwann mal erst wieder zusammengeführt werden. Also wesentlich flexibler einfach in der Form des Lernens. Ich kann an vielen Stellen mit elektronischen Hilfsmitteln Dinge machen, die sonst überhaupt nicht gehen würden. Wenn Sie jetzt an einen Flugsimulator zum Beispiel denken oder ähnliche Situationen der Chemie oder auch in der Biologie zum Beispiel, wo man Experimente durchführt, die gefährlich wären sonst. Im Flugsimulator kann ich halt die extremen Flugsituationen nicht ausprobieren oder sagen, wo was schief geht, weil dann würde ich sonst abstürzen. Bei Experimenten kann es sein, dass die eben auch gefährlich sind und dass sie einfach nicht erlaubt sind, dass ich das an Lebewesen nicht machen darf, so ein Experiment. Es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt, wo ein Bekannter von mir drin arbeitet. Da wird versucht, Teile des menschlichen Gehirns zu simulieren in einem Gerät. Und das ist letztlich Hochleistungsrechner. Und das ist letztlich eine Situation, mit der man im Prinzip Experimente an lebenden Organismen vermeiden will, indem man die an dem Nachbau dieser Organismen macht. Da kann man natürlich lernen an dem Ding. Und das ist eine ganz andere Form natürlich auch schon von E-Learning. Ja, und dann gibt es noch ganz banale Vorteile, die ursprünglich, glaube ich, immer so im Vordergrund gesehen wurden, nämlich E-Learning ist vergleichsweise billig, denkt man sich zumindest mal, weil ich baue das Programm einmal und dann kann ich es auf Hunderttausende von Schülern loslassen und das kostet nichts mehr extra, während der Lehrer jede Stunde wieder sein Gehalt haben will. Und es ist orts- und zeitunabhängig. Das heißt, ich kann mir das Ding auf ein iPad nehmen und mich irgendwo in den Wald setzen und da lernen. Oder ich kann es am Abend machen, wenn das meine bessere Arbeitszeit ist. Also wie gesagt, das sind die zwei Dinge, von denen ich schon sage, die sind die klassischen Vorteile, die aber vielleicht so ein bisschen dann letztlich doch nicht wirklich durchgeschlagen haben. Eine Sache muss man vielleicht gleich mal abschaffen, noch bevor wir weiter uns im Detail über Beispiele unterhalten, nämlich dieses schöne Bild hier. Was ist das? Multimedia-Lernen. Also ich kann was lesen und diese Zahlen, die haben jetzt keine Legende hier, das sollen Prozent des möglichen Lernerfolgs sein, des maximal möglichen Lernerfolgs. Also ich kann was lesen, Lehrbuch lesen, dann habe ich 10% des möglichen Lernerfolgs. Ich kann mir einen Vortrag anhören, darüber dann habe ich 20%. Ich kann sozusagen den Vortrag anhören und was dazu sehen, also quasi lesen und hören gleichzeitig und vielleicht auch noch, plus sehen, plus die Folien anschauen, habe ich 30%. Ich kann hören und sehen, zusammen habe ich 50%. Ich kann es nacherzählen, dann werde ich selber aktiver, habe ich 70%. Und ich kann wirklich selber was machen, Probleme lösen, dann habe ich 90%. Diese Abbildung und ähnliche, aber meistens ziemlich genau, diese Abbildung, die findet man komischerweise an ganz vielen Stellen. Also wenn Sie im Internet schauen, geistert Ihnen die immer wieder mal über den Weg. Genau genommen ist es eine völlig naive Sache, weil es wird ja im Prinzip immer bloß alles aufsummiert. Ja, wenn ich Hören und Sehen gemeinsam habe, dann habe ich 20 plus 30 gleich 50. Und das Nacherzählen und Tun besser sind, wird halt einfach zusätzlich angenommen. Es gibt keinerlei empirische Belege, Beweise, es wird nirgends irgendwie erklärt, warum das so sein sollte, aber es wurde über lange Jahre tatsächlich als die Basis der Argumentation genommen, warum denn Multimedia-Lernen so gut ist. Weil, wenn wir so viele Dinge gleichzeitig in unserem Gehirn irgendwie beschäftigen, durch Hören, Sehen und noch nacherzählen, dann müssen wir das doch intensiver lernen. Das ist einfach vielleicht zum Teil wahr, wir werden es uns genauer anschauen, wenn wir in die Vorlesung reingehen. Da sind schon Dinge dabei, die durchaus nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Aber so, wie es da steht, ist es einfach eine komplett unbewiesene Behauptung. Und deswegen einfach was, dass man nicht irgendwie als Basis annehmen soll. Sie können auch wirklich recherchieren. Sie kommen da immer so an tote Enden. Diese Behauptung steht irgendwo auf einmal und wird nicht mehr weiter erklärt. Was auch total interessant ist, wenn Sie reinschauen, lesen, Hören und Sehen, wenn da auf einer Ebene betrachtet, wobei Hören und Sehen unsere Sinnesorgane sind, Lesen ist aber schon was viel Komplexeres, was ja mit einem gewissen Symbolsystem zum Buchstaben zu tun hat. Und wenn Sie sich an den Herrn Weidenmann erinnern, der schon in digitalen Medien vorkommt, dann ist Hören und Sehen sind unsere Sinnesmodalitäten. Das heißt, es ist eine Modalität oder multimodal, dass ich hören und sehen kann. Lesen ist eine Geschichte, die findet auf der Ebene der Kodalität statt, also der Kodierung. Und natürlich kann ich eine bestimmte textuelle Aussage als Text, als Bilder kodieren und über die Augen aufnehmen oder als Worte kodieren und über einen akustischen Kanal aufnehmen. Aber das sind zunächst mal einfach zwei ganz verschiedene Ebenen und Systeme oder sozusagen Theorien, wie man diese Verarbeitung ein bisschen verstehen kann, dass wir sozusagen unsere Kanäle dann ja auch irgendwie zusammenführen müssen und sagen, wir haben ein Verständnis von Text, das übers Lesen und übers Hören irgendwie funktioniert. Das ist auch eine der Theorien oder eines der Kapitel von Theorien, das wir uns anschauen werden ein bisschen später in der Vorlesung. Ich möchte vielleicht, bevor ich jetzt da in diese Folien im Detail einsteigt, damit ich mal ein bisschen aufhöre, Ihnen da irgendwelche Zitate vorzusagen, möchte ich mal einen kleinen Sprung machen an die Stelle hier. Ich habe jetzt ganz viel erzählt, dass es E-Learning gibt und dass es Multimedia-Lernen gibt und dass es an verschiedenen Bereichen gibt, in der Uni, in der Schule, in der betrieblichen Weiterbildung, im Privatbereich. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Sie denn E-Learning schon irgendwie getroffen? Oder was würden Sie denn als E-Learning bezeichnen von dem, was Sie bis jetzt getroffen haben? Das waren jetzt ganz viele Begriffe und Zeug. Also ganz egal, Universität, Schule, im Betrieb, selber. Haben Sie irgendwas schon mal gemacht, von dem Sie glauben, dass Sie das als E-Learning bezeichnen würden? Also es ist jetzt reines Brainstorming. Mir geht es bloß darum, dass Sie mal drüber nachdenken. Ja? Da gibt es irgend sowas, was wir mal anerkennen als soziale Kompetenz, genau. Mhm. Das war online, eine tolle soziale Kompetenz, eine persönliche Kompetenz auch. Mhm. Gut, und das ist so ein...
Also man kriegt so Texte, PDFs zum Downloaden, muss dann irgendwie was zusammenfassen, dann muss man irgendwelche Lückentexte ergänzen, mit ja, neu gelernten Wörtern, teilweise auch selbst schreiben. Ich nehme an, dass es so eine Mischung ist, aus, dass das System was macht, aber dass da halt Korrektoren an dieser Ferne...
Es sind wahrscheinlich irgendwo Menschen auch noch dahinter. Das ist tatsächlich was, wo man so richtig massiv als E-Learning einsetzen würde. In Sprachen gibt es das häufig. Gibt es denn sonst irgendwas, ja?
Also zum Beispiel, wenn ich mir eine Vorlesung aus Internet anschaue, da habe ich dann quasi auf der einen Seite das Video, ich habe gleichzeitig den Ton vom Video und ich habe die Folien als PDF.
Genau. Also das, wenn Sie die Definitionen überlegen, dann ist es eindeutig E-Learning, weil es sind eben, wenn Computer als Mittel benutzt, um das zu transportieren. Es ist insofern interessant, dass die Inhalte, die transportiert werden, natürlich eigentlich aus einer ganz klassischen Lehrform, nämlich aus einem Vorlesungsvortrag kommen. Aber ganz sicher, das ist, was das unter E-Learning fällt. Und wenn man das jetzt anschaut, dann ist das ja irgendwie super weit verbreitet. Also zumindest in der Informatik, ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist, aber... Also wenn man den Katalog der Unterrichtsmitschau anschaut, der Robert Mayer arbeitet ja dort, also wenn Sie mal schauen, was die schon alles aufgezeichnet haben, das geht wirklich quer durch alle Fakultäten und da, oder durch viele Fakultäten zumindest, und da gibt es schon richtig viel. Und insofern ist E-Learning eigentlich ganz massiv da. Das ist auch so eine komische Geschichte, was mir auffällt, einerseits dieses E-Learning, wie Sie es gerade beschrieben haben, so ich fülle den Lückentext aus und schicke den ab und kriege irgendwann mal wieder was zurück. Das war also das klassische E-Learning und von dem heißt es immer, das ist tot. Während das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, so Vorlesungsaufzeichnungen und so, das ist ja gerade so richtig am Boomen. Ne? iTunes U und was wir alles machen. Das heißt, das ist eigentlich modern. Ich habe jetzt den entsprechenden Artikel leider nicht mehr gefunden. Es gibt auch jetzt wieder aktuelle Zeitungsartikel, die sagen, E-Learning breitet sich ungeheuer aus. Die meinen aber dann das, was Sie gesagt haben, die Vorlesungsaufzeichnungen. Ja, gibt es denn sonst noch E-Learning-Erfahrungen irgendwo? Ja? Also es scheint, also wenn man es Ihnen so zuhört, hat man das Gefühl, Sprachlernen ist was, wo man das am häufigsten oder relativ häufig trifft einfach. Das ist, glaube ich, auch was, ich meine, das ist auch ein ziemlich standardisiertes Wissen natürlich. Ja?
Ich finde es auch sehr auf einen Bereich konzentriert. Also ich hatte auch in der Schule so ein Französischlernen und man lernt da Vokabeln, aber man lernt eben nicht aussprechen. Also ich konnte die Vokabeln, aber ich konnte sie nicht gescheit aussprechen.
Ja klar, das ist für so ein Programm. Genau, also das geht halt in der einen Richtung, dass die Dinger das vorspielen, aber in der anderen Richtung, dass man es probiert, ist schon schwieriger. Ne?
Also Babbel bietet das zum Beispiel an.
Wer?
Babbel. Das ist online ja.
Schon maschinell, ja. Aber immerhin, also das ist schon ganz fortgeschritten, ja.
Galileo Press vertreibt so Videotrainings hauptsächlich über informatische Themen, was sich eigentlich sehr gut eignet, weil also ich habe eins gemacht über
Webseite erstellen und dann hat der Mensch eben seinen Bildschirm einfach übertragen und dazu geredet. Mhm. Auch reinmachen, dass man es auf seinem Exhibit und nebenher auch machen kann. Zum Beispiel Voice Test.
Das heißt, es ist jetzt nochmal eine andere Form. Das heißt, wir haben da sowas wie, also man sagt manchmal Screencast, ne? Also der macht was an seinem Bildschirm und man hat die Audiospur, man kann es mitverfolgen, was der jetzt tut. Und das ist, glaube ich, also wer das schon mal gemacht hat, also ich habe das zumindest schon genutzt. Gibt es im Internet jede Menge so Quellen, wo man, wie man in Photoshop irgendeinen bestimmten Effekt erzielt oder so. Ist das oft einfach am praktischsten, wenn man sieht, wie der das gleich macht, genau. Ist natürlich auch E-Learning, aber auch wieder von einer ganz anderen Art. Also was man schon sieht, ist, dass das doch eine relativ große, also dass dieser eine Begriff E-Learning und Multimedia-Learning sich so auseinanderfällt irgendwie in ganz, ganz viele Einzelerfahrungen, wo man sich manchmal fast fragt, ist das überhaupt noch der gleiche Begriff? Ne? Also es waren jetzt auch schon diese Sprachprogramme, waren ja ganz verschieden in ihren Möglichkeiten. Haben wir noch irgendwas Interessantes?
Das ist eigentlich mit Computerspielen. Mhm. Also nicht, dass man was Sinnvolles damit lernt, aber man lernt ja.
Das kommt drauf an, also Reaktionsfähigkeit vielleicht.
Nein, also wenn man es ja ganz einfach sieht, zum Beispiel formen will, müsste man ja dann wissen, dass man Getreide anpflanzen kann und dass man damit was anderes versorgen kann.
Ja, genau. Spannend, ja, genau. Hat jemand schon mal ein Computerspiel irgendwie in der Hand gehabt, das wirklich was unterrichten wollte? Also Scharfschützen auszubilden oder so?
Nee, aber es gab tatsächlich ich glaube, in den 90er Jahren gab es das Math-Elaster. Als du ihn ja abhielst und dann musste man, um schießen zu können, musste man eine mathematische Gleichung lösen.
Das gab es auch als Schreibkurs.
Genau. Also das ist auch tatsächlich eine ganze, es wird immer noch gemacht, eine Zeit lang gemacht, wenn man so Lernspiele eben versucht hat zu erfinden. Ja?
Ich weiß nicht so ganz, ob das so sehr in E-Learning reinfällt, aber so Kollaborationstools wie zum Beispiel Google Wave, die ersetzen oder können oder haben das Potenzial, so traditionelle Gruppenarbeit zu ersetzen.
Mhm.
Und ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das jetzt in E-Learning reinfällt.
Gute Frage. Also das ist jetzt, wenn Sie anschauen, was die Unterrichtsmitschau jetzt gerade aktuell gemacht hat, weil Robert Meyer, glaube ich, auch der Hauptverantwortliche ist, gibt es ja eine neue Version dieses Unterrichtsmitschau-Clients, der einem die Möglichkeit gibt, dass man zusätzlich zu den traditionellen Elementen noch so eine Kommentarfunktion hat und das aber geshared wird. Das heißt, es wird auf dem Server, werden diese Kommentare gespeichert, wie bei Facebook oder so. Und es ist sozusagen ein Gruppendialog, der sich über diese Lernmaterialien dann entwickelt auf die Art. Und das ist im Prinzip ja so ähnlich wie diese Kommunikation in Wave, ich sozusagen verschiedene Medien auf einer Seite zusammen habe. Und das ist genau das, was da vorher mal so locker dastand mit Lernen als sozialer Prozess. Da arbeite ich ja zusammen, in so einer Geschichte, aber elektronisch gestützt. Hat jemand noch eine Idee? Idee, das sind sehr schöne Ideen, muss ich sagen, die jetzt da kommen, weil wir gleich sehen. Ja?
Zum Beispiel in der betrieblichen Leiterin, also es gibt ja hier das IT-Service-Management, und da macht man diese Flughafen-Simulation, wo man eben Lernprozesse zu verbessern, indem man es selber ausprobiert.
Das ist eine Simulation, in der man eben bestimmte Maßnahmen dann probiert und sieht, was der Effekt ist, sozusagen. Ja? Schön. Also ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich so ziemlich die Palette weitestgehend durch. Es sind wirklich sehr schön, die Beispiele, wenn man eigentlich Universität, Schule, ja, Privatbereich, vielleicht in den Spielen auch und betriebliche Sachen haben und wirklich also auch jetzt gesehen haben, dass es doch einfach ein bisschen doof ist, so wie das in der Literatur und in den Zeitungen immer rüberkommt, zu sagen, E-Learning war erfolglos oder E-Learning war irgendwie ist der große Renner, es ist eigentlich viel differenzierter. Ich habe mir ein paar Beispiele selber zusammengesucht vorher und ich finde das sehr schön, dass das, was Sie jetzt erzählt haben, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut das alles trifft, was man so haben kann. Also das ist ein klassischer Vokabeltrainer, der in so Sprachkursen halt typischerweise drin ist. natürlich immer bloß die Sachen gesucht, die umsonst im Netz verfügbar sind. Das ist jetzt ein System, das gerade nicht Vokabeln von einer Sprache in die andere, sondern die parallelen Begriffe in US English und UK English trainiert, wo man halt nichts anderes hat, als aus verschiedenen Möglichkeiten das Richtige rauszusuchen, eventuell sich zeigen zu lassen, was das Richtige ist, Gift Solution, oder eben das überprüfen zu lassen, und dann wird hier irgendwo mitgerechnet, wie viel man erfolgreich war. Man kann irgendwelche Schwierigkeitsebenen einstellen. Ein System, das ein bisschen netter ist, was hatten Sie? So ein bisschen vielleicht mit diesem Englischsprachkurs, der auf einen eingeht. Das ist dieser Algebra-Tutor, den werden Sie, glaube ich, in Übungen auch noch mal eventuell anschauen. Das ist ein total nettes System, weil man hier zwar überhaupt kein großes Multimedia hat, ja, es ist einfach Texteingabe, Textausgabe, aber man kriegt ein Problem gestellt und muss dann halt eine Antwort geben. In dem Fall ist es irgendwie so ein Mädchen, das zwei Jobs hat. Man soll so ein bisschen lernen, wie man Problemsituationen, Textaufgaben in Formeln ausdrücken kann. Und die hat irgendwie, in einem Job verdient 5 Dollar in der Stunde, im anderen 7. Der eine Job, das Groceries Bagging, das sind G-Stunden, und jetzt muss man schauen, sie arbeitet insgesamt 30 Stunden, wie viel macht sie? Ich habe das selber ausprobiert und habe jetzt mal gezielt eine Antwort gemacht, die falsch ist. Ich habe nämlich die beiden Stundenlöhne vertauscht, das ist G mal 5, das 30 minus G mal 7. Und das System ist immerhin so schlau, also wirklich direkt Online-Reaktion, dass es dann anfängt zu überlegen und zu sagen, nee, also fast so ungefähr, ne? Und das Problem jetzt in Teile zerlegt und einem sozusagen schrittweise versucht hinzuführen. Also ich weiß nicht, ob eins von den Systemen, die Sie hatten, jetzt so ähnlich gearbeitet hat. Also Ihr System war vielleicht irgendwie menschlich gestützt da hinten dran, ne, dieses Sprachlernsystem. Also solche Aufgaben. Das Ding nennt sich selber ein Lernspiel, stammt aus dem Bereich der Ausbildung in der Elektrotechnik für einen Elektromeister. Ist eigentlich gar nicht so spielerisch, sondern man muss schon richtig gut nachdenken. Da geht es also hier um Spannungsteiler. Was passiert, wenn ich jetzt dort hinten den Stromkreis an der Stelle überbrücke, also den Taster drücke? Wie verändert sich die Spannung, die man hier abnehmen kann? Und gibt es eben eine Frage und verschiedene Antworten, die angeboten werden. Und auch wieder schön zusammengezählt. Lernspiel, das war Ihre Geschichte, also Computerspiele, natürlich, da lernt man vielleicht auch irgendwas, und es gibt eben Computerspiele, bei denen es tatsächlich Ziele gibt, die man da erreichen soll. Also das ist von einem Bundesministerium, ich weiß gar nicht von welchem, mal finanziert worden, wo man irgendwie alles lesen, schreiben und rechnen üben sollte anhand von einem angeblich spannenden Spiel. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, aber es ist jedenfalls von der ganzen Anmutung eben wie ein Computerspiel gemacht. Und was Sie erzählt haben mit dem Zehn-Finger-System schreiben, das geistert da auch, ist mir auch bei der Recherche gleich begegnet. Da gibt es auch einige Lernspiele fürs Schreibmaschinen-Schreiben. Das ist eigentlich ein Beispiel, das jetzt keiner erwähnt hat. Das ist vielleicht für uns Informatiker schon zu selbstverständlich, sowas zu haben. Das ist dieses berühmte Moodle, von dem er vorher gesprochen hat, ein Lernmanagementsystem, das an der LMU als Standard eingeführt ist. Wir werden über Moodle uns noch genauer unterhalten. Es gilt sozusagen als die Open-Source-Lernplattform, die derzeit am weitesten verbreitet ist. Das ist ein Kurs aus der IT-Gruppe, von der IT-Gruppe Geisteswissenschaften, hier an der LMU. Da hat man einen beliebigen Kurs rausgesucht, offen gestanden einfach den, bei dem ich als Gast rein durfte. Bei den meisten darf man ja nicht rein. Total interessant. Das ist Repertoire und Formenkunde in der Theaterwissenschaft, Thema Todestänze von Katja Schneider, Mittelsmeister 2010. Deswegen der sterbende Schwan. was man daran merkt, das ist natürlich irgendwie das, was wir sowieso immer haben. Also mir ist zumindest sofort aufgefallen, ich habe in verschiedene so Moodle-Beispiele reingeschaut. Hier werden irgendwelche Quellen angegeben, irgendwelche Dateien, YouTube-Links und sowas, die man anschauen kann. Und es gibt ein Forum und es gibt meistens auch irgendwie noch eine Möglichkeit, dass ich meine Lösungen oder meine Kommentare oder so dort einfügen kann, meine Lösungen hochladen. Das sind eigentlich Dinge, die wir sowieso immer alle machen, indem wir zum Beispiel PDF-Folien auf der Webseite stellen, indem wir ein Forum, die Informatiker.net, betreiben, indem wir zum Beispiel unsere Videos bereitstellen, was vielleicht sogar darüber rausgeht, indem wir über Uniworks Hausaufgabenstellen abgeben lassen. Also eigentlich ist es nichts anderes, als alle diese Sachen, die wir sowieso elektronisch machen, sozusagen auf einer Plattform zusammengefügt. Und das ist für die Leute, die solche Techniken sonst nicht kennen, ist das was ganz Neues, Spezielles. Für die Informatiker ist natürlich eben die Frage, ist es sinnvoll, nochmal eine neue Plattform zu haben, wo die Dinge alle zusammenkommen. Der Anspruch von Moodle ist sozusagen, alle diese Funktionalitäten, die wir haben, PDFs hochladen, Übungsaufgaben abgeben und so weiter, die alle in einer Plattform zu haben. Aber mit der werden sich mir genau auseinandersetzen. Dann, Sie hatten sowas mit den Screencasts, die habe ich jetzt, habe ich überlegt, ob ich da auch noch einen mit drauf tue, habe ich, glaube ich, dann letztlich nicht mehr gemacht, aber es ist ein bisschen was Ähnliches. Es gibt ja wirklich Kurse per YouTube, wo jemand sozusagen einen Matheunterricht, eine kleine Einheit aufnimmt. Also genau genommen, das ist nicht wirklich per YouTube sind bloß ein paar Beispiele, die werben dafür, dass man dann letztlich irgendwie ein Abo für die Plattform kauft und die dort anschaut. Aber auch das ist natürlich E-Learning und was das offensichtlich unter Schülern zunehmend immer beliebter wird, weil es gerade für solche Themen wie Mathematik ja durchaus in der Praxis funktioniert. Das ist jetzt genauso, wie Sie vorher gesagt haben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das E-Learning ist. Das ist genau so die Frage an der Stelle. Wenn ich, die Frage ist hier, wie baue ich im Safari Toolbar den Home-Button ein auf macOS, den man sonst eigentlich immer hat. Also wenn Sie meinen Safari anschauen, der hat das. Ich habe das auch irgendwann mal rausgefunden, das ist gut, irgendwie gut versteckt. Aber nicht so schlimm, man muss halt wirklich Customized Toolbar machen, sich das rausholen. Das Ganze hier ist ein Apple-Benutzerforum. Apple macht sich gar nicht die Mühe, das irgendwie groß zu Hilfefunktionen oder sonst was zu erklären. Adobe hat da auch schon weitgehend mit aufgehört, verweist gleich auf die Benutzerforen. Und die Benutzer haben sowieso die wichtigen Fragen und es gibt immer irgendeinen, der es rausgefunden hat und stolz darauf ist, die Lösung zu finden. Das heißt, dadurch entsteht über so ein Online-Forum, das ganz bewusst von den großen Herstellern betrieben wird, unterstützt wird, weil zum Teil die Mitarbeiter dann eben mithören und auch eingreifen, entsteht sozusagen selbstorganisiert irgendwie so ein Gruppenlernprozess, weil genau die richtigen Fragen natürlich gestellt werden, die Leute interessieren und dementsprechend auch ganz gezielte Antworten kommen. Das Ding natürlich, das wir ja wahrscheinlich alle kennen, ist garantiert ein Gruppenlernprozess. Erstens hat, glaube ich, jeder von uns schon viel von Wikipedia gelernt, einfach in dem Sinn, dass man irgendwas nachschaut und dann sagt, ah, so ist das. Und das andere ist natürlich, dass es sozusagen auch ein kollaborativer Wissenskonstruktionsprozess über die ganze Welt ist, wo man eben dann auch mal Dinge korrigiert oder feststellt, dass was anders ist als das, was man vor kurzer Zeit noch gemeint hat, dass das richtig ist. Oder dass es neue Belege gibt und Ähnliches. Das heißt, es ist ein Beweis für flüssiges Wissen sozusagen, das aber eindeutig, finde ich, E-Learning ist. Ja, die waren vorher schon erwähnt. Ne? Das war genau Ihr Beispiel mit der Unterrichtsmitschau. Eben Video, Folien, da ist wieder mein Abtasttheorem von vorher, genau. Und ganz wichtig, Navigationsfunktion, und das ist, was ich auch vorher gerade erwähnt habe, die Unterrichtsmitschau 2.0 bei genau der gleichen Vorlesung, wo Sie hier unten die Möglichkeit haben, ganz spezifisch zu einzelnen Folien hier Kommentare abzugeben und die eben dann auch auf den Benutzer sozusagen bezogen werden. Man sieht daran auch, ich glaube, das ist damals, als wir diesen Pilotversuch gemacht haben für die Unterrichtsmitschau 2.0 beim Erstsemester Digitale Medien, dass, sagen wir mal, die Häufigkeit, mit der das benutzt wird, sich in engen Grenzen hält. Also das ist jetzt nicht irgendwie fake, sondern das ist das, was in Kommentaren im ersten Semester zu der Vorlesung kam. Aber von der Idee her ist es so, dass dort die Möglichkeit besteht, darüber zu kollaborieren und wirklich eine Gruppendiskussion zu machen. Ich meine, es ist interessant, dass Leute viele, viele Stunden vor Facebook verbringen und diese Plattformen im Moment noch nicht so richtig angenommen, oder die nicht vielleicht voll angenommen wird in unseren ersten Experimenten, aber sie sind vielleicht einfach für das Thema ist es einfach ausgesprochen interessant, sich damit zu befassen. So, jetzt springe ich wieder zurück. Also ich glaube, Sie haben alle irgendwie gesehen, dass E-Learning einfach ein komplexes Thema ist und dass fast jeder irgendwie mit der einen oder anderen dieser Formen von E-Learning doch schon mal zu tun gehabt hat. Und wenn man sich die jetzt nochmal Revue passieren lässt, dann ist es an vielen Stellen natürlich so, dass diese Materialien halt einfach sehr gründlich vorbereitet sind. Also es ist so, dass zum Beispiel dieser Mensch, der diesen Algebra-Tutor geschrieben hat, der so clever irgendwie die Fragestellung zerlegt, der hat natürlich sich sehr, sehr genau die Aufgaben überlegt und die möglichen Lösungswege und ist einfach genauer reingegangen, ist genauer strukturiert. Auch bei den Dingen Wikipedia oder so wird einfach das Thema einfach immer mehr strukturiert und von vielen Leuten gleichzeitig bearbeitet und dadurch einfach intensiver bearbeitet. Und so eine ganz spannende Frage, mit der sich die Psychologen eigentlich ohne einen wirklichen Schluss dabei gefunden zu haben, schon seit vielen Jahren rumschlagen, ist jetzt die Frage, wenn Lernen irgendwie gut funktioniert über solche Multimedia-Systeme, woran liegt das eigentlich? Da gibt es einen Artikel, der das ganz gut zusammenfasst, von Richard Clark. Das Ganze ist aber eine Diskussion, die über lange Zeit gelaufen ist, also von den 80er bis in den 90er Jahre. Der Kernsatz ist von Clark 1983 schon gewesen: Media are mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achievement any more than the truck that delivers groceries causes changes in our nutrition. Das heißt, ob jetzt diese Zerlegung der Matheaufgabe in dem Algebra-Tutor, ob die jetzt auf einem Bildschirm passiert in Texten oder ob die vielleicht in einer schönen, neuen, modernen, grafischen Form passiert. Oder ob ich in einem Buch bloß sagen muss jetzt, wenn du das hingegeben hast, gab es früher programmierte Unterweisung, wenn du das als Ergebnis für richtig hältst, dann schlag auf der Seite 25 nach. Oder ob ich einen Menschen habe, der das mit mir macht, ist eigentlich egal, solange das Thema ausreichend strukturiert ist und die Methode des Unterrichtens ebenso detailliert ist. Also das Design sozusagen des Lernstoffs ist vielleicht wichtiger als die Auslieferungstechnik. Und die Strukturierung ist es das, was ausmacht und nicht, wie es an der Oberfläche blitzt und blinkt und glänzt. Und der Clark sagt, zeigt mir doch mal eine empirische Methode, mit der man wirklich sagen kann, dass Multimedia dafür sorgt, dass Lernen besser ist, wenn man sozusagen einen Vergleichsversuch bauen kann, in dem der wirklich vergleichbar ist, in dem die gleiche Feinheit, der gleiche Ausarbeitungsgrad, Strukturierungsgrad der Lernmaterialien wirklich betrieben wird. Und wenn er die empirischen Studien so der Reihe nach durchgeht, kann man eigentlich immer zeigen, dass verschiedene Unterrichtsmethoden letztlich miteinander verglichen werden. Eine, die eben sehr verfeinert strukturiert mit elektronischen Hilfsmitteln ist, weil man da eben alles ausarbeiten muss, damit der dumme Computer es versteht. Und auf der anderen Seite eben doch Dinge, wo der Mensch eben viel stärker eingreift. Deswegen sagt er, es gibt eigentlich keine Evidenz, dass Media oder auch Eigenschaften von Medien das Lernen wirklich beeinflussen. Das Ganze ist eine Diskussion, die über zwei Fachzeitschriften geführt worden ist mit einem anderen Autor, nämlich diesem Robert Cosma, der einen genau entgegengesetzten Standpunkt vertritt. Und der sagt nämlich, dass jedes Medium so eine bestimmte Fähigkeiten mit sich bringt, was man mit dem Lernmaterial machen kann, was die Lerner damit tun können, wie das repräsentiert wird, wie sie es aufnehmen können. Also zum Beispiel gibt es grafische Repräsentationen, die für Menschen, die besonders gut mit optischen Informationen umgehen können, man spricht ja von Leuten mit optischem Gedächtnis und so, besonders adäquat sind. Und insbesondere ist es so, dass Computer in der Lage sind, die Information zu, wie er sagt, prozeduralisieren, also zum Leben zu erwecken, dass die was tut, Regeln einzuhalten. Ich kann zum Beispiel irgendwas werfen und dann bewegt sich das so, wie physikalische Gesetze das beschreiben, und kann es schnell und langsam machen. Sowas kann natürlich ganz schwer irgendwie mit einem anderen Lernmedium passieren. Also auch ein Lehrer, der das an der Tafel zeichnet, wird sich schwer tun, das so ganz präzise zu machen, wie das eben so ein Lernsystem machen kann. Und Multimedia-Umgebungen haben natürlich auch eine Situation, in der man zum Beispiel Videos, echte Bilder verwenden kann, wo man Leute sozusagen abholen kann an ihren realen Erfahrungen. Also wenn ich Ihnen hier ein Bild von der Unterrichtsmitschau zeige, dann wissen Sie vielleicht auch ein bisschen mehr, als wenn jetzt bloß einer gesagt hat, da gibt es die Software von der Unterrichtsmitschau. Das hat einen stärkeren Assoziationseffekt. Das heißt, man kann es besser verbinden mit Vorwissen und man kann auch damit, wenn man eine reale Situation vor sich sieht, auch viel besser mentale Modelle für reale Problemsituationen finden. Das heißt, er sagt, im Prinzip ist es Bestandteil des Mediums, dass ich Dinge so weit ausanalysieren muss, dass sie prozedural dann ausführbar sind. Und das ist einfach eine Stärke dieses Mediums. Und dementsprechend ist natürlich ein Teil des Lernerfolgs, der auf diese ausgefeilte Methode zurückzuführen ist, Folge dieses Mediums, das ich benutze. Also es ist vielleicht ein Streit um des Kaisers Bart, aber Sie sehen schon, was die Psychologen in solchen Fällen umtreibt an dem Beispiel. Und Sie sehen auch, dass es überhaupt nicht einfach ist, da eine glatte Antwort zu geben und zu sagen, Lernen ist mit Multimedia irgendwie gut unterstützt, ist besser. Auch wenn die Leute ganz viele Studien gemacht haben, gibt es jede Menge Argumente, die jetzt hier so bloß ganz grob angedeutet werden, mit denen man dann diese Studien wieder hinterfragen kann zum Beispiel. Okay, da waren wir überall durch. Wenn man jetzt sozusagen zu den Schlussfragen geht, was uns jetzt für die Vorlesung irgendwie beschäftigen sollte. Was ist denn eigentlich Multimedia-Lernen? War das alles, was wir jetzt erwähnt haben, war das jetzt E-Learning? Ist es besser als traditionelles Lernen? Das schauen wir uns an. Warum sind denn jetzt wieder manche Sachen erfolgreich und manche nicht? Zum Teil ist es schwer zu verstehen. Also wie gesagt, viele Systeme sind in der Schule nicht erfolgreich, dann doch an der Uni in so einem Sprachkurs in der Nische haben sie doch wieder ihren Effekt. Woran lag es denn? Waren die Kosten zu hoch im Vergleich zum Effekt? Haben wir die falsche Zielgruppe angewendet? Wie kann man E-Learning mit Multimedia denn irgendwie sinnvoll richtig gestalten? Und insbesondere, was heißt es denn, wenn wir jetzt in einer Zeit sind, wo Web 2.0 irgendwie das ist, was alle nicht bloß kennen, sondern alltäglich ganz massiv nutzen? Ich habe dann noch die letzte Folie, das ist aus dem Jahr 2005 mal wieder. Da haben Leute schon versucht herauszufinden, woran es denn liegen könnte, wenn E-Learning nicht funktioniert. Die haben gesagt, man hat vielleicht nicht die richtige Frage gestellt sozusagen. Man hat nicht das richtige Problem gelöst. Also nicht genau hingeschaut, was das ist, was die Leute lernen wollen. Man hat den Lernprozess vielleicht nicht richtig eingeschätzt. Dass man Technologie auf irgendwas draufwirft, wo die Technologie vielleicht sogar Schaden anrichtet, weil das vielleicht mit einer anderen Methode, die nicht technologisch ist, leichter wäre. Vielleicht hat man das menschliche Wahrnehmungsvermögen und Denkvermögen auch überschätzt, indem man ungeheuer viel Information auf die Leute draufwirft. Und was ganz wichtig ist, was man immer wieder findet, ist, E-Learning hat ganz hohe Ausstiegsraten. Also die Leute machen das nicht weiter, sie steigen sowieso, probieren es vielleicht einmal aus und machen es nicht weiter. Das war auch was man bei der Unterrichtsmitschau 2.0 so ein bisschen, denke ich, beobachten kann, dass man es einmal ausprobiert. Aber das in Alltag zu übernehmen, ist offensichtlich sehr, sehr schwierig, weil es auf die Dauer dann eben bloß mit dem Rechner zu unterhalten vielleicht langweilig wird, weil dann mal die Technik nicht funktioniert und weil eben diese soziale Erfahrung irgendwie fehlt. Das war 2005 eine Meinung, dass E-Learning vielleicht daran eines der größten Probleme hat, dass diese soziale Erfahrung fehlt, weil man das Ganze sehen muss, das ist 2005 und ich habe gerade von der Web 2.0 Generation geredet, sind sie alle, sind ganz eindeutig 2005, wenn Sie schauen, was mit Facebook 2005 los war, dann war Facebook gerade bei mehreren amerikanischen Universitäten eingeführt, dort bei den guten ziemlich flächendeckend und es gab ein paar wenige in Europa, die Cambridge und so, auf die sich die ausgeweitet haben. Es gab überhaupt keine Idee, dass die Allgemeinheit überhaupt wusste, was Facebook ist, sondern es war noch eine rein akademische Geschichte nur bei ein paar Universitäten. Das ist so ein bisschen auch dieser Konflikt, mit dem wir jetzt zu tun haben. Ich kontrastiere das deswegen, weil wir haben da eine Literatur von 2005 und Analysen von E-Learning aus der Sicht von 2005 und soziale Erfahrung fehlt. Und gleichzeitig haben wir diese dramatischen Entwicklungen, das heißt von 2005 bis 2010, was mit Facebook passiert ist, ist eine Explosion, die unvorstellbar ist. Und das muss ja auch diese Lernprozesse verändern. Und insofern denke ich, ist es auch ganz wichtig, eben dieses soziale Lernen, das kollaborative Lernen noch viel mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und das wird mit Sicherheit auch das sein, was sich in den nächsten Jahren als die Hauptthemen da entwickelt. Ja, es ist jetzt 13:45, ich habe versprochen, dass ich um die Zeit spätestens aufhöre. Ich hoffe, dass ich Ihnen so ein bisschen klar machen konnte, worum es geht. Die nächsten Vorlesungen gehen dann in die Biologie und Psychologie rein, wirklich in die Theorien, die hinterm Lernen stecken. Dankeschön.